Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal wie immer im richtigen Sender Radio X. Richtiger Monatstag, vierter Freitag im Monat, richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr. Und selbstredend die richtige Sendung Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Nach den kommenden Königinnen und Könige der von Radio X freundliche Übernahme von einer Kindergruppe, werden wir euch jetzt etwas mit einem ernsteren Thema konfrontieren, aber wir hoffen, wir bekommen es doch einigermaßen ja, informativ zumindest und auch ein bisschen unterhaltsam rüber. Glyphosatfreies Frankfurt, damit wir leben können, was damit leben kann, was leben will, ist der Titel unserer heutigen Sendung. Glyphosat ist das meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittel der Welt und ein sogenanntes Totalherbizid. Es tötet eben jede Pflanze, die nicht gentechnisch verändert wurde, so verändert wurde, dass sie den Herbizideinsatz überlebt. Bekannt ist es vor allem unter dem Markennamen Roundup. Das ist ein Produkt von Monsanto. In der BRD wird es auf etwa 40% der Ackerfläche eingesetzt. Glyphosat wird vornehmlich in der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt, kommt jedoch auch auf kommunaler Ebene und im privaten Gartenbereich zur Anwendung. Die Deutsche Bahn außerdem versprüht das Breitbandherbizid auch auf ihren Gleisanlagen. Aus Sicherheitsgründen ist es wohl so. Herbst letzten Jahres, Anfang, glaube ich, November war es, gab es eine höchst umstrittene Verlängerung der Zulassung auf EU-Ebene. Und dabei stellt sich jetzt die Frage, welche Möglichkeiten es auf Bundesebene, in den Bundesländern und auf Kommunalebene, bei den Kommunen eben gibt, den Einsatz von Glyphosat einzuschränken, beziehungsweise eventuell zu verbieten. Darüber wollen wir heute sprechen mit der Claudia Lenius von den Naturfreunden Frankfurt. Hallo Claudia.
Hallo.
Du darfst jetzt auch gleich schon mal kurz sagen, die Naturfreunde, ich weiß nicht, manche werden es kennen, manche vielleicht nicht. Wer seid ihr?
Ja, die Naturfreunde sind ein lange, über 100 Jahre alter Umweltverband, Naturschutzverband und auch Sportverband. Wir sind aus der Arbeiterbewegung des vorletzten Jahrhunderts entstanden und sind im Grunde genommen umweltpolitisch schon immer tätig gewesen. Früher waren es der freie Zutritt zur Natur, zu den Wäldern, was erkämpft wurde. Und heute sind es umweltpolitische Themen wie eben das Glyphosat, was uns beschäftigt.
Wie kommt es, dass man von euch so wenig hört? Arbeitet ihr im Dunkeln, Munk?
Eigentlich arbeiten wir bestens im Stadtwald. Aber im Frankfurter Stadtwald, da ist es gar nicht so sehr dunkel, nur etwas laut durch die Flugzeuge. Aber die Bemühungen haben scheinbar noch nicht ausgereicht, uns bekannter zu machen, wenn du noch nicht mal was von uns weißt.
Nein, also ich wusste, dass es die Naturfreunde gibt. Ich wusste nur nicht, dass es, wie heißt es bei euch, Ortsverband oder wie auch immer bei uns, bei Greenpeace heißt es eine Gruppe, Ortsgruppe.
Bei uns ist es ein Ortsverband, okay. Ortsgruppe. Und dann gibt es den Landesverband und Bundesverband, die die gleichen Ziele verfolgen wie wir auch und da entsprechend auch schon Eingaben zum Glyphosatverbot gemacht wurden.
Okay, schön. Ja, dann habe ich nur die Eva Walter hier von Greenpeace Frankfurt. Eva, schönen guten Tag mal wieder im Radio.
Ja, hallo in die Runde. Freue mich hier zu sein.
Am 15.03. dieses Jahres hat sich das Aktionsbündnis Glyphosatfreies Frankfurt gegründet, kurz AGF. Wer ist da in dem Bündnis vertreten, Eva?
Ja, das Bündnis wurde gegründet von den großen vier Umweltverbänden, also von den Naturfreunden, vom BUND, vom NABU und von uns Greenpeacern hier in Frankfurt.
Und was gab den Anstoß, Claudia, zur Gründung und welche Ziele verfolgt das Bündnis?
Also für uns Naturfreunde gab eigentlich die Eva den Anstoß. Sie hat nämlich mal bei mir angerufen und hat gesagt, wie ist es denn, wollt ihr vielleicht gerne mitmachen? Wir würden auch noch andere Umweltverbände gewinnen wollen und da konnte ich nicht Nein sagen. Aber es ist natürlich so, dass das Thema Glyphosat zurzeit in aller Munde ist und die Gelegenheit günstig, da einzuhaken.
Jetzt wie ich das schon in der Einleitung gesagt habe, ich muss jetzt wieder ein bisschen eher Hochdeutsch reden, handelt es sich beim Glyphosat um ein sogenanntes Totalherbizid bzw. Breitbandherbizid für Laien wie mich. Was ist denn darunter zu verstehen, Eva?
Ja, also der Begriff kommt ja von Herba, die Pflanze, und Cetere, töten. Also ist es so übersetzt ein Pflanzen- oder auch ein Krauttöter. Das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil häufig wird der Glyphosat auch als Pflanzenschutzmittel tituliert, bezeichnet. Und das ist so ein typischer Fall von Framing. Wir sollen dann denken, das ist was Gutes, aber eigentlich von Wortstamm her ist es ein Krauttöter und eine Unterkategorie des Oberbegriffs Pestizide. Also Pestizide bezeichnet ja alle Gifte, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Dazu sind Herbizide eben die, die Pflanzen töten. Dann gibt es noch die Fungizide, die töten Pilze, und die Insektizide, die töten Insekten. Und der Überbegriff, wie gesagt, ist Pestizid. Und wir Umweltverbände haben jetzt im Moment den Fokus auf Glyphosat gelegt, aber langfristig geht es darum, die gesamten Gifte aus der Natur rauszuhalten und auch aus der Landwirtschaft, also für ein Pestizidverbot einzutreten.
Ja, neben dem Glyphosat tobt ja auch der Kampf um die sogenannten Neonicotinoide, die ja wohl in der Hauptsache die Bienen schädigen. Wie wirkt Glyphosat in der Natur? Wie wirkt die Claudia in der Natur?
Genau. Ja, ich hoffe gut, ja. Ja, Glyphosat in der Natur ist so, dass es eben in den Boden eindringt und da von den Wurzeln her die Pflanzen vernichtet, die es vernichten soll. Das ist ja sehr gezielt auf bestimmte Pflanzen abgesehen. Aber es kann auch natürlich in Gewässern viel Schaden anrichten. Wenn da die Besprühung über die Gewässer geht, dann leiden die Amphibien drunter. Da gibt es inzwischen auch nur noch sehr wenige. Und wenn Pflanzen vernichtet sind, dann haben die Insekten keine Nahrung mehr. Die Nahrung für die Vögel sind die Insekten, da geht die Kette einfach weiter. Und von daher müssen wir uns nicht wundern, wenn das Insektensterben auch ein großes Thema ist und natürlich damit eng zusammenhängt. Glyphosat ist aber nicht nur für Insekten, Vögel und Ähnliches schädlich, auch für den Menschen hat man bei einigen Studien nachgewiesen, dass es krebserregend ist. Und vor allem für diejenigen, die es austeilen, ausstreuen, besprühen, ist die Gefahr sehr groß, auch an Parkinson zum Beispiel zu erkranken. In Frankreich ist das schon eine Berufskrankheit, die anerkannt ist.
In der Landwirtschaft?
In der Landwirtschaft, oh, okay. Ja.
Ja, ich meine, die haben natürlich auch insgesamt größere, also ich meine, das ist jetzt keine Erklärung dafür, aber ja, oder vielleicht doch eher Begründung, auch viel größere landwirtschaftliche Flächen, wie wir das haben.
Mag auch mit da zusammenhängen, ja, aber das ist ja kein Grund, genau, die Gefährlichkeit jetzt in Frage zu stellen. Es dringt natürlich dann auch in die Lebensmittel ein. Ich denke, für die Lebensmittel ist es auch gefährlich. Das sieht man zum Beispiel in Produkten, in denen man Glyphosat nachgewiesen hat. Beispielsweise im Bier.
In dem deutschen Getränk,
genau,
schlechthin.
Genau.
Das müsste doch ein Aufschrei hervorrufen.
Dem geht's an den Kragen. Und da hat man aber auch deutlich gesehen, dass der Nachweis von 2016 bis jetzt, also 2017, zwar deutlich zurückgegangen ist von Glyphosat, aber trotzdem immer noch 50-fache des vertretbaren Maßes, des erlaubten Maßes da drin sind.
Kann das daran liegen, dass weniger Glyphosat verspritzt wird oder dass vielleicht auch ein Stück weit eine Art Resistenz oder wie auch immer sich entwickelt?
Da kann man spekulieren drüber. Vermutlich ist es so, dass einfach eine andere Gerste verwendet worden ist, die zuletzt vor der Ernte nicht mehr besprüht wurde, weil die Bauern bzw. die Brauer natürlich auch wachsam geworden sind.
Da kann man, Eva, du wolltest jetzt noch. Nee, mach ruhig, sonst würde ich.
Ja, also ich wollte noch ein bisschen was Genaueres sagen, wie Glyphosat eigentlich wirkt. Der dringt über die grünen Pflanzenteile in die Pflanze ein und blockiert das Enzym EPSPS. Und das wiederum hemmt die Synthese von drei wichtigen Aminosäuren, sodass die Pflanze stirbt. Und diese Aminosäuren-Syntheseblockade, das ist eben der Punkt, wo auch die Forschung ansetzt. Und man muss sagen, es gibt viele, viele Studien, hat Claudia eben ja schon gesagt. Und viele kommen auch zu dem Ergebnis, dass Glyphosat auch für Menschen gefährlich ist. Es gibt aber auch Studien, die Unbedenklichkeit nachweisen. Das hat dazu geführt, dass man sich genauer angeguckt hat, wo kommen eigentlich die Studien her, wer führt die denn durch? Und es ist, wie es oft so ist, ein Großteil dieser Studien werden tatsächlich von den Erzeugern selber hergestellt. Ja, also das heißt, da wird Wissenschaft dafür eingekauft, dass die dann Studien zum Glyphosat machen und surprise, surprise, die kommen dann oft zu dem Ergebnis, dass das der Wirkstoff eben doch nicht so gefährlich ist. Das Problem ist, dass die EU-Kommission bei ihrer Bewertung der Zulassung von Glyphosat beispielsweise alle Studien mit einbeziehen müssen. Das heißt, die können nicht selektiv die unvoreingenommenen Studien nehmen und sagen, okay, wir gucken mal die Studien von seriöser Wissenschaft an und schauen mal, zu welchem Ergebnis sind die gekommen, sondern die müssen alle Studien nehmen. Das heißt, je mehr Studien zum Beispiel jetzt von Bayer und Monsanto auf den Markt geworfen werden, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Risikoabwägung am Ende anders ausgeht, weil man sagen kann, naja gut, es ist irgendwie unklar, ja, weil es eben widersprüchliche Ergebnisse gibt. Insgesamt muss man dazu sagen, dass selbst auf der Basis dieser unklaren Ergebnisse in Europa gibt es ja das Vorsorgeprinzip, eigentlich Glyphosat verboten werden müsste. Ja, solange man nicht weiß, dass es unschädlich ist, und das kann man eben im Moment wirklich nicht sagen, auf dieser Basis müsste man eigentlich anhand des Vorsorgeprinzips in Europa Glyphosat verbieten. Passiert aber nicht.
Ja, erstaunlich finde ich ja, dass selbst die Weltgesundheitsorganisation Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend einstuft, also Kategorie 2a, das ist wohl die zweithöchste Gefährdungsstufe. Claudia, die Eva hatte das vorher gerade kurz andeutet, Glyphosat wirkt systemisch. Was bedeutet das? Wer von euch kann das?
Da bin ich nicht so die Fachfrau, was damit gemeint ist.
Also systemisch bedeutet, ich hab mir jetzt ein bisschen schlau gemacht, weil ich auch mit euch auf einer Ebene reden möchte und nicht nur der Fragesteller, bedeutet, dass es eben die ganze Pflanze letztendlich über die Blätter zu Wurzel und Stiel und was das so alles ist. Also Eva?
Genau, also das hatte ich ja vorhin schon gesagt, alle grünen Pflanzenteile, die photosynthesefähig sind, die werden davon betroffen. Aber systemisch ist ja auch ein Begriff, der auch in der Ökologie angewendet wird. Das betrifft jetzt nicht nur alle Pflanzenteile, die diese Aminosäuren herstellen, sondern das betrifft ja auch die gesamte Umwelt. Ja, also man könnte auch sagen, Glyphosat wirkt nicht nur in der Pflanze systemisch, sondern wirkt auch außerhalb der Pflanze systemisch, weil durch das Pflanzensterben, dadurch, dass der Wirkstoff eben ins Trinkwasser einsickert, Bakterien anscheinend auch beeinflusst im Boden. Also es gibt wohl resistente Bakterien schon. Wirkt es auch da systemisch und indem es eben in den ökologischen Kreislauf gelangt. Und wir können wirklich überhaupt nicht sagen, welche Folgen das langfristig haben kann. Also ich bin ja selber auch Wissenschaftlerin. Es gibt überhaupt nicht die richtigen Methoden, um diese komplexen Zusammenhänge zu untersuchen, die so ein Wirkstoff in so einem überaus komplexen in so einer Naturumwelt überhaupt auslösen könnte. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass selbst die Studien, die ja nur immer einen ganz bestimmten Ausschnitt für einen ganz bestimmten Zeitraum untersuchen können und diese globalen, diese komplexen, diese systemischen Auswirkungen, die kann man fast nicht abschätzen. Da komme ich nochmal auf mein Lieblingswort zurück. Deshalb haben wir auch das Vorsorgeprinzip, um zu sagen, wenn etwas so komplex ist und wir sehen auf der anderen Seite überall das Bienensterben, das Insektensterben, man kann das wahrscheinlich gar nicht in direkten kausalen Zusammenhang sehen, aber es gibt Zusammenhänge, die eben indirekt sind zum Beispiel. Solange das so ist, müsste man eben sich für das Verbot von Glyphosat einsetzen.
Ja, es gab ja vor ein paar Monaten auch die Meldung, Information, dass das Glyphosat auch im Urin von Menschen nachgewiesen wurde schon. Wir sind das Ende der Nahrungskette und es betrifft ja auch noch andere Felder. Claudia, wo wird Glyphosat eingesetzt und gibt es irgendwelche ja, wie soll ich sagen, Größenordnungen, Mengen auf EU, Bundes-, Nationalstaatebene, weltweit, wie auch immer?
Also es wurden wohl in den letzten Jahren ungefähr 850 Tonnen Glyphosat verkauft, weltweit. Und in Deutschland soll sich der Absatz, nach dem, was ich aus den Quellen YouTube-Nachrichten, Mediengruppe RT International gelesen habe, etwa 5000 Tonnen pro Jahr verkauft werden. Das bezieht sich natürlich auf Ackerflächen, das aber auch für Kleingärtner immer noch, auch wenn es zum Teil verboten ist, ein interessantes Herbizid und Vernichtungsmittel. Da zum Beispiel wird es eingesetzt. Und das Schlimme ist ja, dass beim Besprühen der Pflanzen die Verwehungen auch eine Rolle spielen. Also durch den Wind es woanders hingetrieben werden kann, so dass unter Umständen auch der Ökobauer nebenan oder der Teich neben dem Acker mit betroffen ist.
Eva.
Ja, das ist absolut richtig. Wobei ich denke, der Zeitgeist ändert sich da. Also die hessischen Kleingärtnervereine, die verbieten Glyphosat. Und ich habe selbst auch einen Garten und kann das selber beobachten. Als ich da mit angefangen habe, dann sind die Nachbarn immer noch mit Roundup rumgelaufen, haben da ihren Gehweg irgendwie optimal sauber gespritzt, sodass da keine Pflanze, nichts mehr zu sehen war. Auch da ändern sich irgendwie die Normen, wie ein Garten auszusehen hat. Und ich glaube, dass das auch solche Schritte, gute und wichtigen Schritte sind, damit sich die Sensibilisierung, das Bewusstsein für den Einsatz von solchen Pflanzengiften generell ändert. Vor allen Dingen, was Claudia vorhin gesagt hat, finde ich ganz wichtig. Also die Studien, das muss man sich mal vorstellen, die zeigen, dass die Bauern, die mit Glyphosat oder Pestiziden insgesamt spritzen, dass die auch selber erhebliche Gesundheitsrisiken haben. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Die Bauern werden krank, die Insekten werden krank. Bei den Menschen weiß man es noch nicht so genau, aber von der Natur aus wissen wir es. Also das hat umfassende schädigende Wirkung und wir diskutieren seit Jahrzehnten immer noch in der EU darüber, ob das zugelassen wird oder nicht. Und da muss man sich fragen, also wer entscheidet das denn dann am Ende? Und deshalb haben wir in Frankfurt jetzt gesagt, wir wollen mal die Sache in die Hand nehmen mit dem Frankfurter Bündnis gegen Glyphosat, also Aktionsbündnis für glyphosatfreies Frankfurt und der Politik da ein bisschen Druck machen, weil wir damit nicht weiter einfach nur zugucken wollen.
Claudia.
Ja, dazu zu fügen ist noch, dass wir, und das möchte ich ganz deutlich betonen, dass wir absolut nicht gegen die Landwirte arbeiten, sondern wir sehen unser Bemühen eigentlich darin, dass wir im Interesse der gesamten Bevölkerung und auch für die Landwirte versuchen, das durchzusetzen, eben einerseits aus gesundheitlichen Gründen und um die Landwirtschaft, den Ackerbau auch langfristig in einer gesunden Art und Weise, die für die Menschen zuträglich ist, zu erhalten und weiterführen zu können.
Jetzt nochmal meine Frage, wo wird Glyphosat eingesetzt? Also meine Landwirtschaft ist natürlich ein weites Feld. Gibt es Bereiche, wo es bevorzugt eingesetzt wird? Gibt es Bereiche, wo es nicht eingesetzt wird?
Eva. Also nicht eingesetzt wird es in der biologischen Landwirtschaft, also in der ganzen Bio-Agrarbereich, die verzichten natürlich auf Glyphosat. Und die
müssen ja darauf verzichten, dass sie das genau. Label Bio kriegen.
Genau, okay. Also im ganzen Öko-Landwirtschaftsbereich wird auf Glyphosat verzichtet. Aber es gibt auch, habe ich gerade gelesen, insbesondere in Österreich, wo das Bewusstsein für Glyphosat schon deutlich weiter fortgeschritten ist als jetzt hier bei uns. Und es auch viele Bauern gibt, die auf Glyphosat verzichten, viele Gemeinden glyphosatfrei bereit sind. Gibt es auch konventionelle Bauern, die schon lange auf Glyphosat verzichten und sich auch beteiligen an Studien, an Untersuchungen, wie man denn ohne Glyphosat auch im sozusagen konventionellen Landwirtschaftsbereich erfolgreich arbeiten kann. Und da gibt es viele Möglichkeiten, das auch zu machen.
Also das ist auch im Getreideanbau, das ist im Obstanbau, alles was so den Bereich Landwirtschaft umfasst, Claudia, ist das... Kann man das so sagen?
So, nach meiner Kenntnis kann man das so sagen. Aber was Eva eben schon gesagt hat, zum Glück steigen immer mehr Landwirte auch um. Gerade in kleineren Betrieben versucht man ja dann auch anders zu wirtschaften. Und was den ökologischen Landbau anbetrifft, gründen sich ja auch bundesweit immer mehr solidarische Landwirtschaften, die auch diesen Gedanken verfolgen.
Eva.
Ja, Pestizideinsatz ist ja auch ein Symptom der industriellen Landwirtschaft. Ja, also in dem riesige Flächen mit Monokultur wachsen und wo man dann tatsächlich auch so erst den Teufel erzeugt, den man dann versucht mit einem Belzebub auszutreiben. Also in einer Fruchtfolge betonten, kleinteiligeren Landwirtschaft tauchen diese Probleme auch nicht in dem Ausmaß auf und können auch anders behandelt werden. Also ich denke, Glyphosat ist so ein gutes Beispiel dafür, dass man insgesamt eine andere Kultur braucht, mit der Natur umzugehen, ein anderes Bewusstsein, weil nur auf Glyphosat zu verzichten, das ging sicher nicht, sondern man muss eben auch anfangen, ein wenig anders zu landwirtschaften, man muss ein bisschen auf die Fruchtfolgen achten, man muss auf die Mischung der Kulturen achten und so weiter. Wenn man das so als Gesamtlösung begreift, und das tun jetzt auch zum Beispiel diese österreichischen Bauern, dann ist das Problem auch gar nicht so groß.
Ja, ich ziehe jetzt mal eine Frage vor, die eigentlich eher in den zweiten Block rein, aber das passt jetzt gerade an der Stelle, Claudia. Argumente pro Glyphosat, findest du welche? Und was ist eigentlich Contra? Welche sind Contra? Also ich meine, Contra haben wir jetzt wahrscheinlich ausführlicher. Oder pro, gibt es etwas pro Glyphosat?
Also für meiner Ansicht nach gibt es keine Argumente dafür, aber wir haben zum Beispiel mit einem hiesigen Frankfurter Landwirt gesprochen, der mit Glyphosat arbeitet und das auch total verteidigt. Er sagt, die Bodenbearbeitung wäre einfach problemloser. Es passiert weniger Erosion, weil man nicht pflügt und dadurch der Boden nicht so stark gelockert wird. Es wird natürlich auch eine höhere Ernte erzielt und das ist das, was Eva auch sagte. Das ist ja das, was in den letzten Jahrzehnten immer so wichtig war, dass der Ertrag einfach gesteigert werden muss und man nur daran gedacht hat. Außerdem ist das Diesel für die Traktoren deutlich teurer als das Verstreuen des Glyphosats, was uns auch als Argument so genannt wurde.
Ich meine, bei der Stichwort Lebensmittelproduktion, wir könnten schon wieder ein weiteres Thema, ein Fass aufmachen. Stichwort Lebensmittelverschwendung, das spielt ja da eine große Rolle, ob wir die Massen oder Mengen produzieren müssen, um sie dann wegzuschmeißen oder das gar in den Handel zu bringen. Jetzt haben wir mal so weitestgehend das Feld Glyphosat als solches abgegrast. Jetzt wollen wir mal ein bisschen klein mütiger, ach, Eva.
Ja, ich wollte noch eigentlich gerne ganz kurz auf den Punkt eingehen, den die Claudia angesprochen hat, nämlich, dass wir ja nicht gegen die Bauern sind, in keinster Weise, und auch nochmal betonen, dass Glyphosat ja auch und der Pestizideinsatz und auch die Massentierhaltung, das ganze Thema, was du gerade eben auch schon mit Lebensmittelvernichtung angesprochen hast, ja tatsächlich dazu geführt hat, dass die Landwirtschaft jetzt nicht mehr in so ganz positivem Licht gesehen wird. Und ich glaube, dass ein Glyphosatverbot, ein Verzicht auf Glyphosat auch eine Möglichkeit für die Bauern sein könnte, hier mal sich den Verbraucherinnen und Verbrauchern anzunähern und zu sagen, Leute, wir, sie sagen ja immer gerne, we feed the world, wir füttern euch, ja, und wir machen das auch mit Rücksicht auf euch und auf die Umwelt. Ich glaube, es ist eine total gute Möglichkeit, sich da mal zu positionieren und auch die Nähe zwischen der Landwirtschaft und den Verbrauchern, wie es ja auch in zum Beispiel so solidarischen Landwirtschaften schon längst geschieht, wieder zu machen und da auch irgendwie sich wieder auf eine gemeinsame Ebene zu begeben.
Ja, jetzt nochmal meinen Satz von vorher zu Ende führen. Nachdem wir ja jetzt das allgemein abgegrast haben, werden wir jetzt ein bisschen kleinteiliger, um nachher ganz kleinteilig zu sein. Wie sieht denn das in Hessen aus, im Bundesland? Also ich meine, es gibt aufgrund der Strukturen EU-weit eine Verlängerung, die, wie anfangs sagte, auf, sage jetzt mal, mysteriöse Art und Weise zustande kam. Welche Handhabe hat ein Nationalstaat, beziehungsweise brechen wir es noch ein bisschen runter, Hessen, Claudia?
Also Hessen könnte, wenn der Antrag angenommen wird, bewilligt wird und gestellt wird erstmal, auf seinen ureigenen Ackerflächen und Grünflächen Glyphosat eigentlich ganz verbieten. Und das ist etwas, was wir halt für Frankfurt erreichen wollen. Und nicht nur das Glyphosat, sondern Herbizide überhaupt, Pestizide.
Wie stellt sich denn die Situation im Moment in Hessen dar, Eva? Kannst du da was dazu sagen?
Ja, also es gibt ja einige Kommunen schon, Wiesbaden zum Beispiel hier, die Landeshauptstadt ganz in der Nähe. Es gibt zunehmend Kommunen, die glyphosatfrei sein wollen. Und
das wollte ich jetzt nachher nochmal, wenn wir bei Frankfurt sind. Ich meine jetzt auf auf Bundeslandebene. Hessen hat ja auch eigene Forstwirtschaft, hat eigene Weingüter, Domänen, die sie verpachten und. Wie stellt sich's da dar? Könntest du da was zu sagen?
Ja, also es gab ja eine Anfrage im Hessischen Landtag zu dem Thema, eingereicht von den Linken. Und da gab es auch verschiedene Antworten. Aber es gibt, soweit ich weiß, noch kein Glyphosatverbot auf der Landesebene. Aber es ist in der Luft sozusagen. Also ich weiß, dass verschiedene Parteien auch solche Dinge vorbereiten. Also ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, bis das zumindest mal ins Landesparlament reingetragen wird.
Also was ich eben weiß, oder Claudia, du?
Ja, also in Hessen gibt es ja Weingüter beispielsweise, die genau. Nach wie vor mit Glyphosat besprüht werden. Und wenn man nicht gerade einen Bio-Wein anbauen will, ist das natürlich für die entsprechenden Weinbauern arbeitserleichternd, sage ich jetzt mal. Denn natürlich macht eine glyphosatfreie Landwirtschaft etwas mehr Arbeit. Also das wäre aber im Interesse des Verbrauchers schon mal ganz wichtig, dass da zum Beispiel ein Zeichen gesetzt wird.
Also was ich eben weiß, ist, dass die bei den Forstämtern, die arbeiten glyphosatfrei, beziehungsweise das ist wohl ausgesetzt, die Anwendung. Und es gibt auch da wieder eine Lex Fraport, muss ich jetzt leider dazu sagen. Die Ausnahme ist die der Forst in Groß-Gerau, die dürfen eben, weil da auf einer Ausgleichsfläche, die für eine Erweiterung vom Flughafen angelegt wurde, Glyphosat noch eingesetzt werden darf. Der Grund ist wohl so eine stark blühende Wildkirsche, Kirschblüte, irgend sowas in der Richtung. Also es gibt auch da wieder eine Ausnahme für den Flughafen. Aber ja, ansonsten machen wir jetzt mal eine kurze Pause und ich gönne euch jetzt etwas Musik. Ja, ihr seid immer noch bei Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Titel unserer heutigen Sendung ist Glyphosatfreies Frankfurt, damit leben kann, was leben will. Wir hatten jetzt ausführlich über Glyphosat gesprochen, ein bisschen über Hessen und werden uns jetzt natürlich noch lokaler ausrichten. Frankfurt glyphosatfrei. Wie glyphosatfrei ist Frankfurt, Claudia?
Ja, nach Aussage der Umweltdezernentin Frankfurts sind die Grünflächen glyphosatfrei. Und
was heißt Grünflächen?
Heißt die Parks, das heißt die kleinen.
Im städtischen, im kommunalen Besitz.
Genau, ja, okay. Im städtischen Bereich, das heißt die Parks, die Spielplätze, die Kleingartenanlagen, wobei das natürlich nicht kontrolliert wird. Und da wird es sicherlich noch den einen oder anderen, auch wenn das Bewusstsein, was Eva sagte, gestiegen ist bei den Privatgärtnern, aber den einen oder anderen gibt es sicher noch, dem es einfach bequemer ist und er nicht groß weiter drüber nachdenkt und dann zu solchen Mitteln greift. Das muss ich vielleicht über Frankfurt hinaus noch einschieben, da ist natürlich uns sehr entgegengekommen, das war zum Beispiel von den Naturfreunden auch ein Antrag, der ins Laufen gekommen ist, dass die Baumärkte inzwischen zu weiten Teilen das aus ihren Regalen rausgenommen haben und nicht mehr verkaufen. Es gibt nur noch 2 oder 3 Baumärkte, die glyphosathaltige Pflanzengifte
Schön, dass du nicht Schutzmittel sagst.
Ja, nee. Leider ist es ja wirklich kein Schutz, die halt rausgenommen haben.
Eva?
Ja, also ein Problem in einem städtischen Gebiet, du hast ja vorhin schon das Problem mit dem Flughafen angesprochen, sind auch die Bahnen, Ja, also die Bundesbahn, aber auch so die städtischen Straßenbahnareale, da wird immer auch noch Glyphosat eingesetzt, weil in diesen Gleisanlagen eben das die bisher einfachste Möglichkeit darstellt. Da muss eben auch nach Alternativen gesucht werden. Ist auch ein Ansatzpunkt, auch etwas, was wir in dem Frankfurter Bündnis da auf dem Schirm haben, da mal ins Gespräch zu kommen.
Ja, bei der Bahn, die Bahn argumentiert mit Sicherheitsvorkehrungen, ist ja ein Stück weit vielleicht nachvollziehbar.
Ja, es gibt aber inzwischen ja auch schon Entwicklungen, dass so roboterähnliche Geräte mit Ultraschall versehen.
Aber du meinst jetzt nicht den normalen Hausroboter-Rasen
mehr. Wobei das so mancher wahrscheinlich auch gerne hätte. Nein, ich meine nicht diesen Rasenmäher, sondern roboterähnliche Geräte, die mit Ultraschall-Lesegeräten Unkräuter in Anführungszeichen erkennen und dann beseitigen können. Also das wären Mittel für die Zukunft, um sowas zu ersetzen beispielsweise. Wenn man nicht vielleicht Arbeit geben will, um dann zu hacken und zu
von Hand wie in China, Hand, die, genau, die Obstbäume händisch, inzwischen von
das
Hand
Ganze
bestäubt,
wieder zu beseitigen.
Eva. Ja, da gibt es auch, was Claudia anspricht. Ich denke, es ist ja in allen Bereichen so, manchmal profitiert man tatsächlich von moderner Technik. Es gibt ja auch schon so Roboter, die tatsächlich genau unterscheiden können, welche Pflanze wächst denn da. Und dann kann die auch mit Heißdampf zum Beispiel, ich sage so ungern bei Pflanzen bekämpft, aber sagen wir mal so behandelt werden. Ja, also da gibt es einfach verschiedene technische Entwicklungen und da muss man einfach, und da gehört auch eben die Öffentlichkeit, das muss man wollen, ja, da muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen, da muss man eben zukunftsorientiert handeln und sich nicht immer mit irgendwelchen Scheinargumenten zurückziehen auf das, was man schon immer gemacht hat, aber das gilt ja in allen Lebensbereichen.
Ja, über die Alternativen insgesamt wollen wir nachher vielleicht nochmal reden. Welche Möglichkeiten hat denn die Stadt da einzuwirken, also jetzt mal abgesehen von ihren kommunalen Besitzständen, sprich Parks, Grünanlagen, was auch immer.
Ja, die Stadt hat zum Teil ja auch Flächen verpachtet. Und da wäre es die Möglichkeit, dass die Pachtverträge entsprechend geändert werden, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt kein Glyphosat mehr eingesetzt werden darf.
Meinst du jetzt Zeitpunkt im Jahreslauf oder... Oder einfach so zu sagen, jetzt machen wir Übergangszeit von 2 Jahren und dann, oder wie?
Es gibt verschiedene Verträge. Einerseits Verträge, die einen bestimmten Verlauf haben, wo man einsetzen müsste. Es gibt aber auch vertragliche Vereinbarungen, wo man auch gleich einsetzen könnte.
Eva?
Ja, genau. Und das ist eben auch das Ziel von unserem Aktionsbündnis gegen Glyphosat oder für glyphosatfreies Frankfurt, einen Beschluss im Magistrat zu erzielen, der genau diesen Inhalt hat, dass wir die von der Stadt verpachteten Flächen oder von der Stadt an Stiftungen verpachteten Flächen, dass die eben mit einer in den neuen Verträgen oder automatisch verlängerten Verträgen, dass es darin ein Glyphosatverbot gibt. Das ist sozusagen das Ziel, das wir jetzt auch mit vereinten Kräften anstreben.
Du hattest vorher kurz Wiesbaden erwähnt, Eva. Gibt es hier in der näheren Umgebung oder in Hessen, wisst ihr da was drüber, Claudia, schon Glyphosat, ich weiß nicht, frei wird man wahrscheinlich im absoluten Sinn nicht sagen können, aber...
Ja, das ist immer das Problem. Also wir wissen von Oberursel beispielsweise, dass die inzwischen auf ihren kommunalen Flächen glyphosatfrei sind und auch in Hofheim. Aber wie du schon gesagt hast, das ist immer die Frage, wie weit die Kommunen da ihren Arm ausstrecken können, was da noch möglich ist. Der andere Weg muss dann halt über die hessische Landesregierung gehen, dass sie da auch noch einhakt und auf ihre Gebiete das ausweiten kann.
Ihr hattet es vorher schon ein paar Mal andeutet, Pestizide in Privatgärten, das ist ja auch ein beliebtes Thema. Ich meine, die Landwirtschaft ist eine Sache aufgrund ihrer Fläche, ihrer Größe, nachdem wir immer größere landwirtschaftliche Betriebe haben. Im Privatbereich sieht es wahrscheinlich ein Stück weit anders aus. Wie verbreitet ist das und können Privatgartenbesitzer, Eva, jetzt gucke ich dich an, nachdem ich jetzt ein Geheimnis entlockt habe, dass du einen Garten hast, wusste ich bis eben auch nicht. Was kann man als Privatperson machen und wie sieht es da aus mit dem Einsatz?
Ja, also Kleingärten sind ja idealerweise sowieso Mischkultur. Ja, da gibt es ja außer Rasen, das sage ich ja auch immer, wenn die Leute mir stolz ihren schönen Rasen zeigen, dann sage ich immer nur trocken, aha, Monokultur. Dann gucken die mich immer beleidigt
Rasen.
An. Ja.
Aber die Fußballer brauchen einen kurzen Rasen.
Ja, das ist eine ganz, da ist meine Toleranz auch ein wenig größer, gebe ich zu, wenn ich im Stadion bin, dann schreie ich auch nicht sofort Monokultur, sondern lieber Tor. Aber das ist tatsächlich in Kleingärten an sich ein viel geringeres Problem, eigentlich gar keins, weil man viele Kräuter sehen ja auch schön aus und Kleingärten sind ja jetzt nicht unbedingt ertragsbetont, sondern da geht es mehr darum, dass man sich darin erholen will, dass man ein bisschen Gemüse anbaut, ein bisschen Obst anbaut. Von daher kann man da sehr, sehr tolerant sein für das, was einfach so wächst. Und auf den Gehwegen kann man leicht mechanisch mit ein bisschen Werkzeug das, was einen stört, dann auch ein bisschen zurechtstutzen. Also das ist wirklich das Einfachste. Und ich habe den Eindruck, das hatte ich ja vorhin auch schon mal angedeutet, dass die Toleranz und auch die ästhetischen Normen in den Kleingärten sich ein wenig wandeln. Also das muss nicht immer alles so gekehrt und geleckt aussehen, sondern da freut man sich eher, wenn zwischen den Ritzen mal noch so an den Gehwegen mal noch ein kleines Blümchen wächst und die Kinder dann sagen, oh, ein Blümchen wächst. Also da ist der Bewusstseinswandel im Hinblick auf ökologisches Zusammenleben mit den Pflanzen und Tieren schon im Wandel begriffen und das zeigt sich auch in den Kleingärten. Also da braucht man nun tatsächlich kein Roundup.
Ich meine, es ist ja auch nicht nur für die Optik. Ich meine, wenn ich so einen top gepflegten Rasen sehe, da wird es mir immer etwas unheimlich, dass ich mich frage, wie bekommt man sowas hin? Hat ja auch noch andere Auswirkungen, Claudia, auf die Vegetation, Tiere, wie auch immer.
Ja, das ist im Grunde dasselbe Problem. Ich sehe es zum Beispiel in unserem Hausgarten daheim. Der ist also auch nicht so top gepflegt. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich dieses Jahr mehrere ganz dicke Erdhummeln gesehen habe, die da rauskamen und sich an unseren Blüten erfreut haben, egal ob es jetzt die angepflanzten waren oder das, was als angebliches Unkraut da wächst. Und ich habe die Hoffnung, dass dadurch sich einfach wieder mehr ansiedelt in den Städten an Insekten, an Vögeln, alles, was so dazugehört. Und da gibt es ja sowieso eine Untersuchung, dass inzwischen in Städten sich wieder mehr Bienen beispielsweise ansiedeln, Bienenvölker, einfach weil da die Vielfalt der Blüten, die sie besuchen können, größer ist als im ländlichen Bereich.
Ja, das scheint ja wohl allgemein, oder ja, wird wohl immer wieder von Fachleuten festgestellt, von Experten, Expertinnen, dass die Artenvielfalt in Städten überwiegend für fast größer ist wie auf dem freien Land in der Landwirtschaft, Eva.
Ja, und ich möchte ergänzen, dass es auch eine tiefe Sehnsucht danach gibt, im Einklang mit der Natur zu leben. Also es ist ja wunderschön, wenn man so auf der eigenen Blumenwiese liegt und da summt und zirpt und fliegt.
Und sticht
von mir aus auch manchmal. Ja, piekst auch mit die Arme, wenn man in den Ameisen zu nahe gekommen ist. Aber also das ist schon so, glaube ich, eine tief in uns wohnende Sehnsucht, da auch in Harmonie zu leben und nicht immer Krieg führen zu müssen. Und Pflanzengifte sind ja letzten Endes eine Kriegserklärung an die Natur. Und so ganz allmählich sickert das ja auch in das Bewusstsein rein, dass wir den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Also zum Beispiel in der Biodiversität ist es ja so, dass man weniger Arten entdeckt oder sie weniger schnell entdecken kann, als sie sterben. Und das ist jetzt nicht nur ein optisches, ein ästhetisches oder ein Lebensgefühlsproblem, sondern es ist auch ein Problem zum Beispiel für die Gesundheit, weil aus vielen Pflanzen werden ja auch Arzneimittel gewonnen. Anhand von Tieren kann man Krankheiten erkennen oder auch behandeln. Und wenn die Arten sterben, dann nehmen wir uns auch unglaublich viele Möglichkeiten der Innovation, der Weiterentwicklung und der Behandlung von Krankheiten. Bon mot übrigens an der Stelle, Bayer hat ja Monsanto gekauft und Bayer ist ja auch ein Erzeuger von Krebsmedikamenten. Und wenn wir jetzt mal die Runde schließen und sagen, Glyphosat ist eigentlich krebserregend, dann verdienen sie zweimal, also einmal an der Herstellung des Gifts schon einmal an der Behandlung von Krankheiten, aber das jetzt nur mal ganz nebenher.
Das ist ja schon fast zynisch.
Ja, aber manchmal ist es wirklich so grotesk und offensichtlich. Ich wollte nur mal kurz auf die Artenvielfalt in Garten eingehen. Bekannte von mir, die hat auch, ich selbst habe keinen Garten, wo ich wohne, die hatte so einen einigermaßen doch überwiegend wildwachsenden, und ich fand es immer ganz schön, dass da ein Igel sein Nachtschutzquartier gefunden hat, der sich da unter so einer Hecke dann immer eingenistet hat. Das fand ich immer ganz nett. Jetzt aber die Frage aller Fragen, Alternativen zu Glyphosat. Wer von euch zaubert es aus dem Hut? Claudia, Eva.
Naja, Alternativen für Glyphosat sind natürlich wieder die Rückbesinnung auf die Handarbeit. Das ist bestimmt ein Argument. Und bei den Äckern, da ist es die Rückbesinnung auf die Arbeit mit dem Pflug und mehrmals im Jahr dann eben durch die Reihen gehen, um das, was man da halt nicht wachsen haben möchte. Ich möchte gar nicht Unkraut sagen, denn Unkräuter gibt es für mich nicht, das zu entfernen. Dann die Alternative ist natürlich, was Eva vorhin schon gesagt hatte, eine viel deutlichere Fruchtfolge, Abwechslung von angepflanzten Dingen, was jetzt die Äcker betrifft. Und
Das wäre dann im Jahresrhythmus.
Ja. Da geht man ja inzwischen schon so weit nach neueren Forschungen, dass es eben nicht nur bei 3 verschiedenen Fruchtfolgen bleibt oder 4, sondern 6 oder 7 oder bis zu 9 schon geht. Also das haben uns zum Beispiel auch schon Agrarwissenschaftler und Glyphosat-Gegner aus anderen Bundesländern vorgemacht. Dass natürlich auf kleineren Flächen sowas dann auch immer einfacher zu handeln ist als auf großen, ist auch klar. Und von daher ist es im privaten Bereich, in Kleingärten, einfacher. Aber Eva will auch noch was dazu sagen.
Ja, ich wollte einfach nur noch ergänzen. Ich denke, je nachdem, auf welcher Ebene man diskutiert in der Landwirtschaft, denke ich, ist es die Summe der verschiedenen Ansätze, die dann tatsächlich zum Erfolg führt. Ja, also die Abkehr von den großen Monokulturen, industriell arbeitende Landwirtschaft hin zu doch ein bisschen kleinteiliger und auch gemischterer Landwirtschaft. Gleichzeitig, wie vorhin schon gesagt, gibt es ja technische Entwicklungen, Roboter, die schon auch Unkraut erkennen können und aus dem Boden ziehen. Im Kleingarten, das wollte ich eigentlich hauptsächlich hinzufügen, kann man ja auch einfach das Unkraut aufessen. Ja, man kann ja zum Beispiel Brennnessel, kann man wunderbar
für Tee machen.
Man kann auch Brennnessel, Spinat essen. Ich kenne auch jemanden, der sehr gut Löwenzahn zubereiten kann in meiner näheren Umgebung. Also das wollte ich noch hinzufügen. Man kann auch einfach das Problem lösen, indem man das isst. Und dabei auch noch was sehr Gesundes zu sich nimmt. Das war jetzt mehr spaßig gemeint.
Also aber man darf es dann schon mit am Tisch gesichert mit Messer und Gabel.
Aber also ich denke, man muss genau gucken, auf welcher Ebene diskutiert man das Problem. Diskutiert man das als industrielles Agrarproblem oder als Problem des Kleingartens? Und da gibt es aber auf jeder Ebene Lösungen.
Die Zeit rast. Jetzt komme ich schon so ein Stück weit mit euch zum Schluss. Das Bündnis Glyphosatfreies Frankfurt, Aktionsbündnis Glyphosatfreies Frankfurt. Wie ist euer weiteres Vorgehen? Habt ihr schon mit der Stadt Gespräche geführt, mit der Dezernentin, mit der Umweltdezernentin Rosemarie Heilig, die ja fürs Grünflächenamt zuständig ist? Und wie haben die auf euer Anliegen reagiert? Was steht da zu erwarten? Ob in nächster Zeit was passiert? Wenn ja, was? Viele Fragen auf einmal, Claudia, jetzt bist du gefordert.
Mit der Rosemarie Heilig haben wir tatsächlich schon gesprochen. Und sie steht im Grunde genommen ideell völlig auf unserer Seite. Es ist im Moment in Frankfurt schwierig, gegen die Koalition da etwas an Boden zu gewinnen. Das heißt eigentlich für unser Aktionsbündnis, wo ja indirekt Rosemarie Heilig ja auch beteiligt ist, denn sie ist Schirmherrin des Ernährungsrates und der Ernährungsrat ist bei uns mit im Bündnis. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, was habt ihr vor? Werdet ihr eine Petition an die Stadt richten? Werdet ihr irgendwelche Informationsabende, Veranstaltungen, Kampagne starten? Was, Eva?
Genau. Also wir werden natürlich auch in Greenpeace-Manier nicht locker lassen, bevor wir nicht das Ziel erreicht haben. Wir werden auf verschiedenen Ebenen, wie auch immer Greenpeace-typisch, agieren. Wir haben jetzt schon mal Vorgespräche geführt, um die Lage mal so ein bisschen zu sondieren und zu gucken, wo sind denn eigentlich die größten Widerstände. Wir werden am Ankündigung am 22. Juni im Haus am Dom eine große Podiumsdiskussion haben, wo wir mit den Fraktionen aus dem Römer, verschiedenen Bauern, Vertretern und Expertinnen und Experten sprechen wollen zu diesem Thema. Wir werden auch in die Öffentlichkeit gehen. Das verraten wir natürlich jetzt noch nicht, was wir da vorhaben. Aber wir haben sehr, sehr, sehr schöne Dinge vor.
Feldbesetzungen.
Sehr, sehr, sehr schöne Dinge vor, um die Öffentlichkeit noch mehr zu sensibilisieren. Und wir werden natürlich auch im Rückenwind der Landtagswahl Druck auf die Politik machen. Das ist natürlich unser zentrales Anliegen, denn am Ende muss es die Politik entscheiden. Es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, die meisten Leute wollen kein Glyphosat. Deshalb ist glyphosatfrei jetzt auch schon für die Baumärkte ein Werbemittel. Das heißt, auch da segeln wir sozusagen mit dem Wind und wir sind da als Bündnis. Wir haben auch schon viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden. Wir sind da als Bündnis sehr optimistisch, dass wir dieses Ziel auch erreichen werden.
Claudia, Schlusswort?
Ja, mehr oder natürlich. Weniger.
Das letzte Wort in der Sendung habe immer ich. Es ist egal, ja. Ihr könnt es trennen, wenn wir
das
wollen.
Muss so sein.
Wir müssen nicht, aber
das ist so. Natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir weitere Mitstreiter finden. Das ist ja auch der Sinn, weshalb wir die Bürger sensibilisieren wollen, weshalb wir heute hier sitzen und das Thema haben. Und wir haben schon mehr als 15 Mitstreiter und Unterstützer in unserem Aktionsbündnis. Und hoffen natürlich, dass da noch weitere dazukommen und auch ein paar die Ideen einbringen, was wir vielleicht noch veranstalten können, die uns ideell unterstützen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich bin da gerne Ansprechpartnerin. Und
gibt's, das fragt man ja in der heutigen Zeit, eine Internetadresse? Eva, du wolltest sowieso noch was sagen.
Ja, ich wollte gar nicht die Internetadresse nennen, weil.
Aber kennst du eine? Habt ihr eine?
Haben wir jetzt noch nicht parat. Da sind wir gerade noch dabei, sowas zu basteln. Ich wollte auf deine allererste Frage nochmal eingehen, nämlich im Hinblick auf die Naturfreunde, und wollte sagen, dass ich schon als kleines Kind bei den Naturfreunden war und im Odenwald rumgekraxelt bin und dass das ja anscheinend eine gute Sozialisation war, weil ich bin ja heute auch noch für die Umwelt aktiv und ich finde das auch wunderbar, dass wir vier Umweltverbände in Frankfurt, die großen Umweltverbände, an einem Strang ziehen, bei dieser wichtigen Sache Glyphosat. Und das macht ungeheuer viel Spaß, auch mit den anderen da zusammen mal eine Sache nach vorne zu bringen.
Ja, vielen Dank, dass du im Studio warst. Das war die Claudia Alenius von den Naturfreunden Frankfurt. Vielen Dank.
Gerne.
Und die Eva Walter von Greenpeace Frankfurt. Und Eva, vielen
Bitte
Dank.
Bitte schön. Ja.
Und beide vom, jetzt muss ich es nochmal üben, Aktionsbündnis Klima
Glyphosatfreies Frankfurt.
Es wird noch eine Zeit dauern, bis ich das auswendig kann.
Ja, hoffentlich haben wir es bis dahin schon erreicht.
Dann müsste es ja nicht mehr lernen. Das wäre dann auch wieder so eine Sache. So, Schlussrunde. Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir hatten heute das Thema glyphosatfreies Frankfurt, damit leben kann, was leben will. Ich habe jetzt noch ein paar Termine für euch, wenn euch das interessiert. Ich hoffe, es interessiert euch. Wird viel ums Thema Rad gehen, aber nochmal der Hinweis, seit 4. April läuft das Bürgerbegehren Radentscheid Frankfurt. Da könnt ihr euch informieren unter www.radentscheid-frankfurt.de. Da findet ihr auch eine Karte von der Stadt Frankfurt, in der vermerkt ist, an welchen Stellen Sammelstellen es gibt, eingerichtet wurden. Wenn ihr da unterschreiben wollt, wäre schön, wir brauchen Stimmen, immer mehr. Ja, erster Termin ist nächste Woche Samstag, am 5.5. gibt es den ersten Frankfurter Veloflohmarkt in der Zeit von 14 bis 24 Uhr im Zoogesellschaftshaus. Die Zeit erscheint etwas ungewöhnlich, aber das hängt damit zusammen, dass zunächst mal von 14 bis 19 Uhr der Eintritt frei ist zu der Veranstaltung und anschließend ist es im Rahmen, läuft es weiter im Rahmen der Nacht der Museen in dieser Veranstaltung, die ja jedes Jahr stattfindet. Weiterer Termin ist am 6. Mai, Entschuldigung, gibt es eine Pflanzentauschbörse und botanischen Frühlingsspaziergang und zwar am Kirchplatzgärtchen in Ginnheim in der Zeit von 12 bis 15 Uhr. Da könnt ihr Pflanzen, Saatgut und so weiter tauschen, was immer euch da interessant erscheint und was ihr vielleicht weiterreichen wollt, ist dort möglich. Wie gesagt, Kirchplatzgärtchen in Ginnheim. Der nächste Termin wäre dann am 22.05. Da gibt's im Naxos-Kino in der Waldschmidtstraße 19 einen Film Der Fahrradkrieg, wem gehört die Stadt? Da gibt's den Film und anschließend eine Diskussion mit Vertretern vom VCD, der Vorsitzende vom Verkehrsausschuss in der Stadt Frankfurt, der Wolfgang Siefer ist dabei und der Verkehrsdezernent Klaus Österling. Beginn ist 19.30 Uhr, wie gesagt, Naxos Kino, der Fahrradkrieg, wem gehört die Stadt? Dann habe ich noch einen exakten Termin. Das ist am 31.05. gibt es unten am Museumshof in der Nähe von der Untermainbrücke eine Schokoladentafel, also keine Tafel Schokolade, sondern eine Schokoladentafel. Sprich, es wird eine Tafel geben, an der wir Schokoladen speisen können. Könnt ihr mal nachschauen unter, www.schokoladentafel.org. Kann man sich registrieren, anmelden. Das werden Leute gesucht, die irgendwelche Gerichte, die im Zusammenhang mit Schokolade sind, hergestellt sind. Schokolade sollte fair und bio gehandelt sein. Darüber hinaus läuft seit letzter Woche eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum Fahrrad. Da gibt's auch spannende Diskussionen, Veranstaltungen, wie auch immer. Und dann noch der Hinweis auf unseren monatlichen Schnupperabend, immer erste Montag im Monat. Der nächste Termin ist der 7. Mai, 18 Uhr, Baumweg 10 im Hinterhof, die Treppe hoch. Schönen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Otto Gebhardt und jetzt muss ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei der Irina Schulz, die unsere Sendungen immer zuschneidet und für uns bearbeitet. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.